Das Wichtige ist, diese Zwischenstrukturen fallen sehr, sehr unterschiedlich aus. Wenn man sich ansieht, was ist das Gesetz, was ist das Prinzip, nach dem die Manuskriptbände erstellt sind, dann ist es das zeitliche Prinzip, wie sich es in Wittgensteins Gedankenentwicklung Tag für Tag ergeben hat. Da kann man eine ganz interessante Logik sehen. Die Logik ist die, dass wenn er bei einem Gedanken bleibt, er diesen Gedanken durchaus durchartikuliert, durchpermutiert, auch durch mehrere Tage hindurch und hin und wieder fällt ihm dann dazwischen etwas ein, hin und wieder wird dieser Gedanke dann dünner und verschwindet wieder und ergänzt sich durch einen anderen Gedanken. Aber es ist im Prinzip eine Timeline, ein Zeitverlauf. Das ist eine Form von Zusammenhang. Und an manchen Stellen ist dieser Zusammenhang vielleicht zum Beispiel darum interessant, weil man, wenn man so einen Satz herausgegriffen in einer späteren Version isoliert sieht und nicht recht weiß, wie man ihn interpretieren soll, dann kann man zurückgehen in diesen Erstzusammenhang, dort wo er aufgetaucht ist, und kann sich ein bisschen klarer machen, was sich der Wittgenstein rechts und links von dem Satz gedacht hat, oben und unten quasi gedacht hat. Und das gibt natürlich ein bisschen eine größere Plausibilität öfters, gerade wenn man unsicher ist diesbezüglich. Das ist die Timeline, das ist der Timeline-Zusammenhang. Dann gibt es einen zweiten Zusammenhang, und der ist wirklich additiv, aggregativ. Das ist das Zerschneiden der Typoskripte, die entstanden sind aus dem Selektionsprozess, aus der Timeline. Wenn man sich das ansieht, dann, also dieses Zerschneiden ist schon das zweite. Der erste Punkt ist eben die Typoskripte. Die Typoskripte sind eigentlich diejenigen Nachlassbestandteile, die am wenigsten, also diese Art von Typoskripten nämlich, muss ich dazu sagen, diese Selektionsprodukte, die am wenigsten internen Zusammenhang haben, das sind eigentlich hauptsächlich wichtige Stellen. Ja? Das ist das, was er zur weiteren Verarbeitung ausgewählt und hintereinander tippen hat lassen. Da ist der philosophische Gehalt der Zusammenstellung der Gedanken am geringsten. Wichtig wird es wiederum, das ist jetzt der Punkt, wo wir uns an das Big TypeScript annähern, wichtig wird es jetzt wiederum, wenn er das zerschneidet und zusammenstellt. Und das sind die Produkte, das ist das Produkt, mit dem wir hier zu tun haben. Wenn er das macht, dann beginnt er tatsächlich zu formen, zu gestalten. Und die Sache, gehen wir da mal vielleicht weiter, die Sache, die dann so aussieht, ich klicke mich durch das Inhaltsverzeichnis durch, Sie sehen, das ist übrigens ein riesiges Konvolut eben von hunderten Seiten, die er hier angeführt hat. Jetzt sind wir bald am Ende, es geht bis 766, wie Sie sehen, und hier fängt es jetzt dann an, der inhaltliche Beginn des Big TypeScripts. Was Sie hier sehen, ist nun auf eine übrigens sehr wenig hilfreiche Art und Weise ist der Beginn der Zeichen zusammen, der Zettelzusammenstellung, von denen ich geredet habe. Etwas, was dabei verloren geht, auf eine sehr störende Art und Weise verloren geht, ist die innere Struktur dessen, wie das ausschaut. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie man das besser haben kann. Das Problem ist nun aber das, und das sehen Sie in der Visualisierung hier sehr, sehr deutlich. Das, was da so steht, ist nicht von der äußeren Form her wirklich unterschieden von einer Aneinanderreihung von unterschiedlichen Paragraphen, einer nach dem anderen. Man fragt sich, die haben nur Überschriften. Die erste Überschrift ist Verstehen, wie sie es hier gehabt haben. Die nächste Überschrift ist meinen Amorph gebraucht, meinen mehrdeutig, das ist Seite 5. Das heißt, eine Überschrift, aber hinter dieser Überschrift kommen wiederum die Sätze. Und die methodische Pointe, auf die ich jetzt hingezielt habe die ganze Zeit, ist etwas, was noch sehr gering, wenn überhaupt, gesehen wird, dass und was ich aber mehr oder weniger also als Hypothese entdeckt habe und hier auch weiter testen möchte, inwiefern das als Hypothese aufrecht zu erhalten ist, dass sich für Wittgenstein unter diesen Überschriften philosophische Szenarien mittleren Ausmaßes ergeben. Das heißt, dass die Sammlung von Zetteln, die er im Big TypeScript versucht hat, jetzt nicht einfach so ist, dass er gesagt hat, da habe ich jetzt 500 Zettel, ich lege die Zettel aufeinander, mache eine Überschrift drüber und dann habe ich sie zumindest einmal in einer bestimmten Ordnung. So als ob das einfach Registerkästen wären, in die man die Zettel reintut, so Postfächer. Sondern, ich glaube, es lässt sich zeigen und ich habe es gerade an der Stelle dieses meinen Amorph gebraucht, meinen mehrdeutig das letzte Semester also ausgeführt. Da, glaube ich, ist es sehr, sehr plausibel zu machen. Vielleicht ist es nicht überall so plausibel zu machen, dass das, was unter diesen Überschriften da drinnen ist, selbst ein philosophisches Argument, ein philosophisches Drama jeweils im eigenen ist. Also Szenen, nicht einfach nur Absätze, sondern Konfigurationen von philosophischen Argumenten durch mehrere Absätze hindurch und zwar genau abgezirkelt und abgetrennt durch diese Überschriften. Das ist etwas, was ich austesten möchte, auch in diesem Semester, wie weit man das plausibel machen kann. Vermutlich ist es nicht überall gleich überzeugend, aber an bestimmten Stellen, glaube ich, geht es sehr gut. Und in diesem speziellen Fall, denke ich, ist es wirklich schlagend. Gut, das ist aber jetzt auch nochmal zu ergänzen und da komme ich jetzt zu meiner dritten digitalen Ressource, mit der ich arbeiten werde und die ich Ihnen anbiete. Und das ist eine Lernplattform, elektronisch, also eine Plattform zur Unterstützung elektronischer Lehre. In diese Lernplattform habe ich, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die sich da abspielen. Andere Lehrveranstaltungen finden sich auch da drinnen. Frau Kadi benutzt sie zum Beispiel, Richard Heinrich benutzt sie. Ich brauche sie für diese Vorlesung dafür, dass ich Faksimiles der Wittgensteinschen Nachlassbestandteile hier zur Verfügung stelle. Und das kann ich nicht übers WWW machen, weil das auch wiederum ein copyright-technisches Problem ist. Diese Faksimiles sind Teil der Bergen Electronic Edition. Kleine Nebenbemerkung. Die Bergen Electronic Edition hat drei unterschiedliche Zugangsweisen zu den Wittgenstein-Materialien. Die eine Zugangsweise ist ein Lesetext, in etwa das, was nach der philologischen Korrektur im bestmöglichen Sinn das Endresultat der jeweiligen Textstelle sein soll, dann hat es also die normalisierte Text, dann gibt es eine diplomatische Version dieses Textes. Die diplomatische Version des Textes ist dieses Endresultat erläutert und ergänzt durch alle philologischen Details, Streichungen, Korrekturen, Alternativen. Und dann gibt es, und das ist also ein bleibendes Verdienst der Bergen Electronic Edition in jedem Fall, dann gibt es zu jeder einzelnen Seite ein Faksimile. Das heißt, man kann sehen, was das ist, was da dann transkribiert wird in einen Lesetext. Diese Faksimiles, das ist ein Nachteil der www-Version der Bergen Electronic Edition, die fehlen in dem, was Sie hier haben. Sie können den Unterschied zwischen dem normalisierten Text und dem diplomatischen Text sehen Sie hier diese roten Einfügungen sind sozusagen Normalisierungsprodukte. Wenn Sie sowas sehen, dann heißt es immer, da gibt es einen Differenz, da gibt es sozusagen einen Streit, da gibt es eine Änderung, da gibt es im Originalmanuskript eine Variante. Kurzum, wir schauen uns jetzt das, was ich Ihnen hier gezeigt habe über das Big TypeScript, schauen wir uns jetzt mal im Faksimile an. Wenn Sie diese Plattform verwenden wollen, dann Neuanmeldung, Registration. Sie können das selber machen. Wenn Sie drinnen sind, kommen Sie auf die Art und Weise, die ich Ihnen gleich zeigen werde, an die entsprechenden Informationen. Die Adresse ist iliasphilo.at. Ilias wie Homer, ilias.philo.at. Sie registrieren sich und sehen dann plus minus sowas Ähnliches. Hier ist, ganz links ist der persönliche Schreibtisch. Das nächste Ding, die Lerneinheitenübersicht, ist das, was Sie sehen wollen, was Sie interessiert. Da gibt es Philosophie und in der Philosophie gibt es die Sprachphilosophie und in der Sprachphilosophie gibt es den Wittgenstein. Und da gibt es jetzt mehrere Einheiten, die hier auch schon drinnen sind vom vergangenen Semester. Insbesondere mal als erstes interessant das Big TypeScript. Wenn Sie im Big TypeScript dann mal drinnen gewesen sind, übrigens, Sie müssen nicht immer diesen Weg wählen, wenn Sie mal drinnen gewesen sind, dann ist auf Ihrem persönlichen Schreibtisch, wo Sie hinkommen, wenn Sie das erste Mal sozusagen jeweils einloggen, ist der Link auf die Lerneinheit zu sehen, auf die letzten Lerneinheiten zu sehen, in denen Sie gewesen sind. So, und jetzt sind wir hier beim Big TypeScript. Sie sehen mal, was ich bisher reingegeben habe, sind noch erst Fragmente. Ich will auch nicht alles reingeben, aber das unter Verstehen, die Sachen, über die ich jetzt die nächsten zwei, drei Male sprechen werde, sind da sicher drinnen. Wir schauen uns einmal das Inhaltsverzeichnis an. Das, was wir gesehen haben in der Version der Intellex-Wiedergabe, das ist jetzt das Faksimile davon, wie das Big TypeScript, Sie sehen, es ist ein TypeScript, es ist ein Maschinenmanuskript aussieht. Gehen wir da nochmal zurück. Hier hatten wir es. Das ist dasselbe. Ne? Das ist ein Verfahren, wie soll man sagen, ich bin da immer hin und her gerissen, wenn ich das so sehe, weil man doch, das ist eine kleine medienphilosophische wiederum Nebenbemerkung, was sind wir gewohnt? Nicht? Wir sind gewohnt, dass wir wissen, Wittgenstein hat etwas mit der Hand geschrieben, hat etwas Maschinengeschriebenes weiter verarbeitet und dieses Maschinengeschriebene steht uns als Druckwerk zur Verfügung. Also eine Version des Inhaltes des Maschinengeschriebenen steht uns als Druckwerk zur Verfügung. Und da gibt es sowas wie hier, nicht? Und da gibt es also noch wirklich eine direkte Medienabhängigkeit, nicht? Also zwischen maschinengeschriebenem Manuskript und dem hier ist man bereit zu sagen, das ist ziemlich kontinuierlich. Das sind schwarze Marken auf Papier, nicht? Anzugreifen. Der Vorteil des Buches, der notwendige Vorteil des Buches ist, dass wenn es viele, viele angreifen wollen, dann muss man es eben drucken. Dann kann man nicht das Manuskript, man kann nicht das Manuskript und auch nicht die Kopie könnte man, das Manuskript kann man nicht allen Leuten in die Hand geben, aber die Kontinuität ist vorhanden. Und es fällt einem nicht auf, es fällt einem sozusagen nicht auf, dass in dieser generischen Ähnlichkeit zwischen schwarze Zeichen auf Papier, dass da eigentlich etwas sehr Einschneidendes passiert, jetzt nicht vom Philosophischen her, sondern vom Taktilen, vom Philologischen her vielleicht, nämlich es geht um einen Wechsel von Original zu Reproduktion, nicht? Das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, das begonnen hat mit dem Buchdruck. Und, also das ist es sozusagen, das sind die Erläuternden, das ist das Vorspiel zu dem, was ich jetzt sagen will, zu der leichten Desorientierung und Verwirrung. Wenn man jetzt den Schritt macht, dass man einen Mediensprung einführt, und der Mediensprung besteht darin, dass man das jetzt nicht mehr im Buch hat, sondern im www, auf die schöne Art und Weise, dass sie das nicht mehr kaufen, nicht herumtragen müssen, sondern einfach überall, wo es in dem Fall halt Campus Universität Wien ist, sich anschauen können am Bildschirm, wo so und zwar alle Leute gleichzeitig denselben Inhalt, also wo ein wirklich drastischer medialer Neuzustand erreicht ist, indem man rausspringt aus der Buchwelt. Gerade an dieser Stelle wird man konfrontiert mit dem Faksimile des Originals. Ja? Also etwas, was sie einfach nicht haben, was auch nicht vertretbar wäre für in der Buchkultur. Es ist natürlich denkbar, nicht? Für bibliophile Zustände ist denkbar, dass sie ein Buch machen, das aus lauter Faksimiles besteht und dann hätten sie das auch in der Buchkultur. Aber die leichte Art und Weise, dass was hier einfach so ins Auge springt und ohne großen Aufwand ist, dass sie in der neuen Mediensituation auf eine sehr leichte Art und Weise hinter das hier, nicht, zurück auf die Faksimile, also auf die Originalsituation kommen. Und warum das interessant ist, zeige ich Ihnen jetzt auch gleich an dem Punkt Verstehen. Das sieht also so aus, Seite 0, nicht? Das ist die erste Seite und jetzt geht es dann weiter und sieht so aus, das ist die Form, wie sich das Big TypeScript darstellt. Diese Form ist, hier ist es vielleicht noch nicht ganz so deutlich, aber schon wohl auch, dass Sie sehen hier die Absatzgliederung um vieles besser als, da bin ich jetzt nicht mehr, also als das, was wir davor hatten. Sie sehen auch was anderes, was ich noch nicht erwähnt habe, was uns ansatzweise beschäftigen wird, dass Wittgenstein diese Sachen nach meiner These jetzt einmal ebenso in kleinen Tramoletten, vielleicht könnte man so sagen, philosophische Tramolette, zusammengestellt hat und dann aber relativ bald wieder diese Sachen überarbeitet hat und das, was ich beschrieben habe, als permanente Bewegung in dem Nachlassmaterial zeigt sich an den ständigen Korrekturen, die hier durchgeführt werden. Und das wird uns auch im Laufe der Zeit noch mehrfach unterkommen und beschäftigen. Die Arbeit, die ich vorhabe, beginnt jetzt wenn wir dann nochmal zum Inhalt gehen, beginnt bei Verstehen als Korrelat einer Erklärung. Ich habe im vergangenen Semester viel Zeit verwendet, nicht nur über das zu reden, habe über andere Sachen auch geredet, aber vom PicTypeScript selbst habe ich über diese ersten beiden Unterabschnitte gesprochen. Verstehen als Korrelat einer Erklärung ist das nächste, worüber hier die Rede sein wird. Und das ist also das, womit Sie, wenn Sie einsteigen wollen, sich mal beschäftigen können. Wobei ich dazu sage, dass mir klar ist, dass das jetzt einigermaßen abrupt hineinsteigt in einen Zusammenhang, der ein größerer Zusammenhang ist. Und um das ein bisschen zu vermeiden, habe ich einen Text aus einem anderen Buch, aus einem anderen Rahmen gebracht, mit dem ich beginnen möchte, ein paar Beispiele von Wittgenstein, um sie einzustimmen auf das, worum es hier geht. Das sind, wie ich vorher gesagt habe, sehr detailfixierte mikrologische Erklärungen. Also Sie werden in der Vorlesung von mir, werden Sie nicht, das sage ich gleich, ich mache jetzt dann sowieso gleich eine Pause und frage Sie an Kommentare und so, aber was ich Ihnen nicht anbiete, sind eben große Linien, ja? Große Linien der Wittgenstein-Philosophie. Ich hoffe, Ihnen ein bisschen plausibel gemacht zu haben, warum, wie berechtigt das auch ist, ich mich mit dieser Zugangsweise der eher nicht anfreunden kann. Was ich anbieten werde, ist das Positionieren dieser Arbeit, die Wittgenstein unablässig in einzelnen Absätzen leistet, in einen philosophischen Bewusstseinskontext, also Problemkontext, mit dem man heutige philosophisch, also in dem man heute philosophisch arbeiten kann. Und das werde ich eben einleiten. Ich komme dann relativ bald auf dieses Verstehen als Erklären, werde es aber einleiten mit ein paar anderen Dingen, um sie ein wenig bei Laune sozusagen zu halten und ihnen einen Ausblick zu geben, was sicherlich noch kommt und womit ich möglicherweise, also im ausgebauten Zusammenhang der vier Semester, die ich hier anbiete, zu einer Closure in einer gewissen Weise komme. Diese Sachen hier, Verstehen, Bedeutung, sind, wenn man es rein technisch anschaut, das sind leere Seiten, also das sind Kapitelüberschriften und das andere sind die Subkapitel. Diese Kapitel erkennt man daran, zeichnen sich dadurch aus, dass es eine leere Seite ist, wie Sie es auch gesehen haben. Auf der leeren Seite steht nur dieses eine Wort jeweils. Das ist das quasi Kapitel, während die Unterkapitel sind dadurch gekennzeichnet, dass man unter Anführungszeichen Unterkapitel, Kapitel, dadurch gekennzeichnet, dass da die Überschrift drüber ist und dann geht der Text gleich weiter. Das erste Unterkapitel ist also an dieser Stelle Verstehen. Das erste Kapitel ist Verstehen. Das zweite ist Bedeutung. Bedeutung, wenn Sie sich jetzt dann anschauen, hier können Sie es noch nicht sehen, weil ich es noch nicht reingemacht habe. Bedeutung enthält als ersten inhaltlichen Beitrag, als ersten Absatz sozusagen, das berühmte Augustinus-Sprachspiel. Augustinus hat eine Auffassung davon, wie Kinder die Sprache lernen, und Wittgenstein schließt daran Überlegungen an, wie man an die Bedeutung herangeht. Das ist deswegen berühmt, weil sich im Laufe der Wittgensteinschen Weiterentwicklung dieses Wittgenstein-Motiv an den Anfang des Buches Philosophische Untersuchungen sozusagen platziert hat. Und es ist instruktiv eben zu sehen, dass das hier eines unter anderem ist. Das taucht auf. Das taucht im PIC-TypeScript, taucht das auf. Und es wird besonders instruktiv sein zu sehen, wenn ich mir das dann genauer ansehe, inwiefern dieses Motiv des Sprachlernens der Bedeutung in dem philosophischen Dramulett, was ich Dramulett genannt habe, das ist, hier kann man es am besten sagen, unter dem Titel Der Begriff der Bedeutung stammt aus einer primitiven Auffassung der Sprache her. Das ist der Name des ersten Unterkapitels, das dann mit Augustinus beginnt. Das anzusehen, was in diesem Dramulett passiert, anzusehen und zu vergleichen mit dem, was er aus demselben gedanklichen Material, das im PIC-TypeScript schon verfügbar ist, des Weiteren macht und in Richtung philosophische Untersuchungen ausbaut. Das mal so zum allgemeinen Rahmen. Prüfungen sind am Ende so, habe ich immer so gehandhabt, dass ich das schriftlich gemacht habe, und zwar so, dass ich aus dem Nachlass Beständen von Wittgenstein eine Seite, mehrere Texte mitbringe und sie dazu auffordere, diese Texte zu kommentieren. Sie können diese Texte kommentieren auf philosophische Art und Weise, mit Hilfe dessen, was sie hier lernen, und auf philologische Art und Weise, denn das werden Texte sein, auf die ich hier eingegangen bin und von denen ich versucht habe klarzumachen, wie sie mit anderen zusammenhängen. Das am Ende des Semesters. Wenn Sie das ist sozusagen der Standardfall. Wenn Sie keine Zeit haben, letzten Woche des Semesters, kann man auch eine mündliche Prüfung vereinbaren. Aber ich würde den als Hauptangebot mal das machen. Gut, jetzt mache ich eine kurze Unterbrechung und frage Sie nach Unklarheiten, nach noch Erläuterungen, die nötig sind. Die Webseite der Bergen Edition, Sie kommen, Sie meinen jetzt der www, Sie haben, nein, ist diese hier, nicht? Ja, ist klar, NLX, nordpolludwigxaver.com. Sie finden die Bergen Edition hier auch verlinkt, unter wittgenstein-philo.at, Intellex Wittgenstein Online.
Bei diesem Ilias, ja? Müssen Sie dann da extra noch freischalten? Oder?
Nein, können Sie sich so registrieren, als Lerner.
Aber man kann mit dem Namen, den man von anderen Lehrveranstaltungen dort vielleicht schon hat.
Das ist so, das muss man dazu sagen. Das Anmelden ist separat zu allem anderen. Also Sie können sich einen Usernamen selber wählen, aber das Passwort kriegen Sie dann zugeschickt auf die Mailadresse. Sie können sich denselben Usernamen wählen, den Sie anderswo haben, aber Ihr Passwort nicht. Also das Passwort wird vom System generiert.
Was ich gemeint habe, ist, wenn man jetzt schon dort bei Ilias...
Ach so, wenn Sie schon bei Ilias sind, dann können Sie sich das einfach anschauen. Ja, wenn Sie schon drinnen sind, klar. Da brauchen Sie sich nicht anzumelden. Nein, das ist klar. Ja. Das freut mich ja sehr, dass das langsam ein bisschen sich verbreitet, dass es nicht nur Einzelansätze von Ilias gibt, sondern eine... möglich, dass mehrere Angebote am Institut sich der Sache schon bedienen, wobei dazu noch eine Bemerkung, das war eine spannende und umstrittene Situation im vergangenen Studienjahr, dass die Frage aufgetaucht ist, welche elektronische Unterstützung für Lehre an der Universität Wien vorzusehen ist. Sie werden vielleicht wissen, dass also in diesem jetzigen Studienjahr gibt es eine ganze Reihe von Pilotprojekten auf Ilias der Universität Wien. Damit, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, weil das ist eine mögliche Quelle von Irrtümern. Das hier ist Ilias www.philo.at. Das ist eine Plattform, die hier am Institut für Philosophie läuft, die ich eingerichtet habe, schon bevor die Universität das gemacht hat. Es gibt auch ein Ilias Univia.cat. Das ist eine andere Geschichte. Das läuft dieselbe Plattform, aber das ist das, was was quer durch unterschiedliche Fachrichtungen durch angeboten wird. Beides allerdings ist ist ein bisschen in Schwebe, ist in Frage, weil die Universität Wien sich entschieden hat, ein anderes E-Learning-System, also eine andere E-Learning-Plattform anzuschaffen. Die heißt WebCT, die wird irgendwann im Winter, vermutlich im Wintersemester 2004 in Ansätzen angeboten werden. Das ist auch wiederum ist also ein interessantes und lange zu diskutierendes Thema. Ilias, das ist einer der Gründe, warum ich es eingesetzt habe, ist Open Source basiert und basiert also auf der gemeinsamen Entwicklungszusammenarbeit von verschiedenen Initiativgruppen mit frei zugänglicher Basis, Softwarebasis, während das, was die Universität Wien jetzt angeschafft hat, ein ziemlich teures kommerzielles Produkt ist, für das man jedes Studienjahr ziemlich hohe Gebühren zahlen muss. Der Vorteil davon ist, dass man eine Firma hat, die dafür verantwortlich ist und das nicht selber machen muss. Man zahlt, also ganz oberflächlich gesagt, wie es halt im kapitalistischen System ganz normal ist, zahlt man jemanden viel Geld, um bestimmte Leistungen zu kriegen, mit denen man sich, auf die man sich irgendwie verlassen kann, zum Unterschied davon, dass man, was mehr der Open-Source-Gedanke wäre, dass man die Sachen in Kooperation mit anderen interessierten Leuten selber entwickelt und an dieser Stelle aus dem Marktsystem aussteigt in einer interessanten Art und Weise. Aber das ist ein Thema für die Arbeitsgemeinschaft Computer und Philosophie, die ich Ihnen hiermit ans Herz lege. Falls Sie das interessiert, die findet Dienstag um 17 Uhr statt. Können wir noch Leute brauchen? Also es ist noch Platz im Arbeitsgruppenraum. Gut, Fragen an das Setup der Vorlesung jetzt hier noch.
Entschuldigung, ja? Können Sie dieses NLX in voller Länge noch aufschreiben?
Nein, das wissen Sie selbst. Library wissen Sie. Sie wissen. Außerdem brauche ich es nicht aufzuschreiben, weil das ist auf dem Wittgenstein Philo.at. Da brauchen Sie nur drauf zu klicken. Aber wenn Sie schreiben library.nlx.com.
Ja. Und www.
Nein, nicht. Wir sind digital, wir brauchen das nicht auf Kreide. Gut, dann gehe ich davon aus, dass vor den nächsten Beschwerden erst mal klar ist, aber ich gehe noch nicht, soll ich davon ausgehen? Nein, ich habe noch ein bisschen Zeit, das werde ich doch noch verwenden, um Ihnen kurz zumindest einen kleinen alternativen Zugang zu dem zu machen, zu geben, worum es philosophisch geht, zu Beginn des Big TypeScripts unter dem Titel Verstehen und Bedeutung. Und das ist ein Beispiel, das illustriert vielleicht auch sozusagen ganz gut die Weite, diese besondere philosophische Einstellung, dass Philosophie eigentlich überall anfangen kann und nicht gebunden ist an bestimmte wohldefinierte Terminologien. Was ich Ihnen mitgebracht habe, ist der Anfang, gehen wir da mal noch hin, damit Sie es sozusagen ein bisschen ins Gefühl kriegen, der Anfang der 211er Zettelzusammenstellung, das hier. Wenn Sie Wenn Sie sich das ansehen, das ist jetzt sozusagen nur von Ferne, das ist also nur ungegliedertes Hintereinander von Absätzen. Und ich lese es Ihnen einfach mal vor. Historisches Drama. Kann man es falsch nennen? Nein, es ist ja nicht als Geschichtsschreibung gemeint. Worin liegt diese Meinung? Denken wir uns den Fall, dass einer ein Geschichtswerk in aller Form geschrieben hätte, es aber dennoch nicht als Geschichtswerk, sondern als die Erdichtung eines Geschichtswerkes meinte. Was würde es heißen, dieses Werk einmal so aufzufassen? Worin besteht diese Auffassung? Doch offenbar in etwas außer dem Werk, quasi in einem Zusatz zu dem Werk. Oder nicht vielmehr in einer bestimmten Verwendung, Wirkung des Werks, in einem Eindruck, den es mir macht. Denn eine Zutat, denn ein Zusatz von Zeichen kann doch wieder einer Auffassung unterliegen oder unterliegt wieder einer Auffassung. Wir neigen dazu, jede Erscheinung nur als ein Symptom der Auffassung, Meinung gelten zu lassen, aber nicht als dieses selbst. Als diese selbst muss heißen, stimmt auch, steht auch diese selbst. Warum habe ich mir das herausgeholt? Das Thema ist, stellen Sie sich eben vor, ein Buch über, wenn wir schon beim Bürgerkrieg bleiben, also amerikanischen Bürgerkrieg. Und da stehen bestimmte Dinge drinnen, das ist eine Sammlung von Zeichen. Was macht jetzt den Unterschied in dieser Publikation, in dieser Zeichensammlung zwischen es ist ein Geschichtswerk oder es ist ein historisches Drama? Es gibt ja, um das aktuell zu machen, nicht, wenn Sie sich ansehen, so ein gewisser Schreibstil im US-amerikanischen Journalismus, Essayismus, Docu-Fiction. Nicht? Docu-Fiction ist eigentlich das Thema, was da ist. Da gibt es Bücher, zum Beispiel von früheren Kabinettsmitgliedern. In diesen Büchern lesen sie Dialoge und die Dialoge sind so geschrieben, dass wiedergegeben wird, was der Politiker A zur Politikerin B gesagt hat. Das dient, sag ich mal, sehr anschaulich der Repräsentation von Beratungs- und Beschlusszusammenhängen. Ja? Sie lesen das. Condoleezza Rice sagte übrigens zu Bush das und das. Das lesen Sie. Und Sie stehen jetzt vor der Frage, was ist das? Er formuliert, was meinte der Autor? Man kann es natürlich auch auf die andere Seite drehen und sagen, als was soll ich das lesen? Aber bleiben wir bei der Frage, als was meinte es der Autor? Hat er das als Fiktion gemeint oder hat er das als Wiedergabe gemeint? Und das Interessante ist nun, das geht natürlich aus dem Schriftbild nicht hervor, weil du kannst noch so viele Anführungszeichen dort machen, ja, und kannst die direkte Rede verwenden als ein Mittel auszudrücken, dass das jetzt kein Report, sondern eine direkte Intervention ist. Aber die syntaktischen Mittel, direkte Rede zu markieren in diesem Zusammenhang, können nicht verhindern, dass die Frage auftritt, hat die das jetzt gesagt oder hat sie der vorgestellt, dass die das gesagt hat? Ja? Ich sage ein Beispiel aus der jetzigen Woche, wo ich sozusagen direkt, da kann ich jetzt noch meine kleine hochschulpolitische Bemerkung einfließen lassen in diesen Zusammenhang. Ich habe einen Blog, also einen Weblog, in dem ich, das sollte ich, ich meine, wenn ich schon drauf komme, zeige ich Ihnen das auch noch. phaidonphilo.at/tilde-herbert-mt. Und in diesem Blog am 16. Wo war das? Am 15. habe ich eine Bemerkung darüber, dass es uns jetzt als Fakultät für Philosophie und Pädagogik geben wird. Und etwas, was ich dabei mache in diesem Kommentar, ist aus einem Brief zitieren. Deswegen ist mir jetzt eingefallen und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Und ich zitiere aus einem Brief, den ich gekriegt habe, und das markiere ich in dem Fall nicht durch Anführungszeichen, sondern durch Striche, und es steht dazu aus einem Brief. Und ich sage Ihnen etwas, ich habe einen sehr besorgt, bedenklichen Brief jetzt als Antwort auf das gekriegt, von jemandem, der Auffassung war, dass ich dem Universitätsrat völliges Versagen zuschreibe. Wie können Sie sagen, der Universitätsrat hat völlig versagt? Das hat mich getroffen natürlich, und ich habe zuerst einmal so geschaut, um Gottes Willen, was ist da passiert? Und was passiert ist, ist genau das, dass die Meinung des Autors, die darin bestanden hat, dass er jetzt zitiert, dass er jetzt etwas wiedergibt, was jemand anderer sagt, verwechselt worden ist mit der Aussage des Autors. Also das Zitieren ist ja sozusagen eine Darstellungsform, nicht? Das ist eine Dramatisierung, es ist eine Erzählform. Es ist, wenn das hier da zwischen den Strichen steht, eine Form, eine Geschichte zu erzählen, mit der ich nicht identifiziert bin, sondern ich hole etwas her und verarbeite das, im Unterschied zu, ich behaupte jetzt etwas. Und wenn ich etwas behaupte, dann sind wir an dieser Stelle bei der Tatsachenfeststellung und in dem historischen Drama, also dieses aus einem Brief, ich habe einen Brief erhalten und in diesem Brief stand drinnen, ist quasi der Ansatz eines historischen Dramas an dieser Stelle. Und die interessante Frage, damit höre ich jetzt auf, werfe es sozusagen jetzt nur in den Raum, komme das nächste Mal wieder darauf zurück, die interessante Frage ist, das war durchaus nicht spannungsfrei, das gibt wirkliche Konflikte in einem solchen Zusammenhang. Und die Frage ist jetzt, worauf gründen diese Konflikte? Was ist der Unterschied zwischen etwas wirklich behaupten und etwas als Geschichte meinen, als ein Zitat meinen? Worin besteht das? Warum ich das jetzt so gesagt habe, ist, weil ich die Linie ziehen wollte zwischen der etwas abstrakt abgehobenen Frage, worin besteht es, etwas zu meinen, was im Wittgenstein-Zitat rauskommt, und dem Hinweis darauf, dass ob du etwas so oder so meinst, zum Beispiel, das ist das nächste, habe ich nicht vorgelesen jetzt, ob du es zum Beispiel ernst meinst oder im Spaß meinst, das kann einen wichtigen Unterschied machen. Danke.